So, hallo ihr Lieben, ich freue mich wieder, dass wir jetzt hier diese gemeinsame Zeit in meinem Ermutigungskanal haben. Und heute haben wir Sonntag, den 12.06.2022. Und es gibt wieder eine sehr, sehr bewegende, hoffe ich, Predigt für dich zu einem bewegenden Thema. Ich habe die Predigt überschrieben heute. Wie bekomme ich maximale Lebensqualität? Am Mittwoch ging es um das Thema, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und jetzt geht's weiter und wir gehen in die Tiefe. Wie bekomme ich denn die wirkliche Lebensqualität? Und das sehen wir uns an. Spannendes Thema, oder? Und bevor ich dabei jetzt einsteige, wisst ihr ja, gebe ich alles an Jesus ab und bete. Und danke dir, Herr Jesus, dass du führst, dass du sprichst. Und es geht darum, diese biblischen Kenntnisse und Erkenntnisse weiterzugeben, indem du die Dinge weitergibst. Und ich einfach nur brauchbares Werkzeug bin. Und du sollst reden. Und du kennst jeden, der diese Predigt hört. Und es ist immer so fantastisch, der Gedanke, dass du wirklich jetzt jeden kennst, ganz individuell, weil du nicht an Zeit, Raum, Stunde gebunden bist. Und du weißt, was jeder braucht. Und so bitte ich dich, Herr, dass jeder Ermutigung erfährt, dass jeder, der diese Predigt hört, einfach ja erlebt, wie du das Herz veränderst, wie du Ruhe, Frieden gibst und aufzeigst, wie der Weg ist für jeden, auch individuell, ja, was sie eher verändern muss im Leben, um wirklich so diese richtige Lebensqualität zu bekommen. Und so gebe ich dir die Zeit und bete das in Jesu Christi Namen. Amen. Wir alle gehen durch dieses Leben und wollen Lebensqualität haben, ja. Uns soll es irgendwie doch auch gut gehen. Das ist das Bestreben von jedem von uns. Und kennst du welche, wo du sagst, ey, bei denen sehe ich genau das, ja. Das ist unglaublich, was im Leben von ihr, von ihm passiert, was die anpacken, das läuft einfach. Die sind erfolgreich und also das ist schon beneidenswert, ja, was ich da sehe. Und ich kenne verschiedene Leute, die ich jetzt hier aufzeigen könnte. Und dann gibt es unser Nachbar, ja. Also wir hatten eine Bäckerei, dann kam eine Wiese und dann kam der Helmut mit Familie. Und der hatte damals in den 60er Jahren hat er schon einen ganz tollen Bungalow und ja, dann ist er morgens aufgestanden und dann hat er folgende Arbeit gehabt. Also er hat eine Firma gegründet, die Spielgeräte herstellt und die hat er dann eben verkauft. Und dann setzt er sich hin und dann malt er und überlegt sich, was könnte ich denn für Spielgeräte kreieren? Und wenn er denn fertig war damit, dann fuhr er mit seinem 635 CSI BMW, immer das dickste Auto, ja, fuhr er in die Firma, dann holte er seinen Prokuristen und dann stellte er den Prokuristen vor, ne, also so könnte das neue Spielgerät aussehen und setze es doch bitte um. Und so hat Helmut Millionen gemacht. Ich weiß noch, dann hat er damals irgendwie so einen Auftrag aus Saudi-Arabien bekommen. Die wollten ganz viele Spielgeräte und irgendwie dann für Kindergärten, Freizeiteinrichtungen und so. Und das war ein Millionenauftrag. Und so hat er richtig Geld gemacht und hatte ein Haus auf Elba, Insel Elba, Italien. Und ja, seine Arbeit bestand darin, ne, morgens irgendwie aufzustehen und zu schauen, was kann ich denn wieder neu kreieren? Und der Helmut ist aber mit 58 Jahren an Krebs gestorben. Er wurde nur 58. Und die letzte Predigt am Mittwoch, wo es darum ging, was ist denn der Sinn des Lebens, da geht es einfach darum, einfach zu erkennen, das ist eine Tatsache, da können wir nicht drüber diskutieren, ja, vielleicht könnte es ja so sein, sondern es ist einfach so, dass der Tod zum Leben gehört, richtig? Können wir nicht drüber diskutieren. Und auch wenn du so erfolgreich bist, wie der Helmut, so was Tolles aufbaust, ja, und du bist erfolgreich und kannst ja alles leisten, der Tod gehört zum Leben. Und das ist wichtig, sich bewusst zu machen. Und in diesem Zusammenhang sehen wir uns jetzt eine biblische Begebenheit an, da geht es genau um solch einen jungen, dynamischen, reichen Mann. Und zwar den reichen Jüngling. Und das sehen wir uns jetzt mal im Detail an. Und diese Begebenheit steht in Markus 10, 17 bis 22. Und dann starten wir. Und als er auf den Weg hinausging, lief, also Jesus, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott alleine. Bis hierhin, da kommt dieser reiche Jüngling, der sicherlich auch anerkannt ist, soziale, entsprechende Stellung hat, und kommt zu Jesus und sagt zu ihm: Meister, fällt vor ihm auf die Knie und sagt: Was kann ich tun, ja, um das ewige Leben zu erben? Wie komme ich in den Himmel? Das heißt doch, dieser junge, reiche Mann, dem fehlte etwas. Sonst würde er nicht zu Jesus kommen. Also er hat sicherlich von Jesus gehört und vielleicht auch ihn persönlich schon gehört, wie er predigte, von den Heilungen gehört, und er hat ihn Meister genannt. Er sagt also, ne, ich respektiere dich total, und das ist so wichtig zu erkennen. Obwohl er menschlich gesehen wohl alles hat, irgendwas fehlte ihm. Deshalb kommt er zu Jesus. Und was sagt Jesus zu ihm, nachdem er sagt, ich lese nochmal vor, es ist so wichtig, die Details zu sehen. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm nieder auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und dieses gute Meister störte Jesus. Und Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Warum haut Jesus ihn so schroff an? Der kniet vor ihm nieder, der nennt ihn guter Meister und stellt ihm die Frage: Wie komme ich denn in den Himmel? Ja, und das ist doch alles lieb, das ist doch von der ganzen Form her, ja, ist das doch demütig und wirklich anständig. Und Jesus kommt her und sagt, so im schroffen Ton, so hört sich's an, so liest sich's, ja, was nennst du mich gut? Nur Gott alleine ist gut. Wir müssen uns etwas bewusst machen. Als Jesus dieses Gespräch hatte mit diesem reichen Jüngling, war er auf dem Weg nach Jerusalem zu seiner Festnahme und zu seiner Kreuzigung. Und Jesus hätte jetzt herkommen können und hätte sagen können: Pass mal auf, ja. Also, ich bin Mensch, aber ich bin auch Gottes Sohn und Gott. Und ich habe keine Sünde. Und ich werde jetzt, ja, die nächsten Tage verhaftet. Und dann wird es die schlimmste Gerichtsverhandlung geben, die es je gab, weil ich bin ohne Sünde und die schaffen es trotzdem, mich zu verurteilen zum Tode, obwohl ich nie irgendwas Schlimmes begangen habe. Und dann werde ich ans Kreuz müssen, ich werde sterben, am dritten Tage auferstehen, nach dem dritten Tage auferstehen und sitze dann zur Rechten Gottes. Und dann ist mir alle Macht gegeben, Himmel und auf Erden. Aber die Menschen sind nicht gut. Und du bist Mensch, im Fleisch geboren. Jesus könnte sagen, ich bin im Geist geboren. Ich war Gottes Sohn, kam durch die Jungfrau Maria, ja, durch den Heiligen Geist, ja, durch die Jungfrauengeburt in diese Welt. Und das ist bei mir schon noch anders. Aber natürlich erklärt Jesus das so nicht, sondern sagt, pass auf, kein Mensch ist gut. Nur Gott ist gut. Verstehst du jetzt nach diesem Hintergrund, ja, wenn du die Sicht von Jesus auch siehst und dass er sagt, ich sterbe wegen dir, weil du nicht gut bist. Deshalb gehe ich den Weg. Und Jesus ist den Weg gegangen für dich und für mich, weil wir nicht gut sind. Und wenn ich dann immer wieder höre, dass Menschen herkommen und sagen, ich bin doch gut und Jesus dürfte mit mir kein Problem haben, ja, dann ist das sowas von daneben. Wir sind nicht gut. Und das kommt auch in einer Bibelstelle nochmal ganz, ganz deutlich zum Ausdruck. Und zwar Römer 3, 10 bis 12. Da steht Folgendes. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das ist die Wahrheit, ihr Lieben. Die Bibel ist die Wahrheit, zu 100%, ja. Und wir haben aber Jesus und wir dürfen zu ihm kommen. Und er ist gut und Gott ist gut und der Heilige Geist ist gut. Die Dreieinigkeit Gottes ist gut, aber du und ich, wir sind nicht gut. Und wir sündigen und nur eine Sünde trennt von Gott. Und dann sagt Jesus weiter, niemand ist gut als Gott alleine. Dann Vers 19, du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und dieser reiche Jüngling sagte und antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Also dieser junge, reiche Mann meint, dass er gut ist. Und er sagt, ich habe diese Gebote gehalten von Jugend an. Jetzt hätte Jesus sagen können, ich liebe das, ja, so darüber nachzudenken und zu überlegen, ey, wie würde Jesus jetzt damit umgehen? Und er könnte jetzt folgendermaßen zum Beispiel argumentieren, ja, dass Jesus herkommt und sagt, aha, du sagst also, du tötest nicht. Und dann, Jesus kannte sich ja nun sehr gut in den Schriften aus und auch das, was er selber sagte im Neuen Testament. Und dann steht mit den Blicken und mit der Zunge Folgendes, ja, und mit dem in Verbindung mit dem Töten. Da steht in Sprüche 18, 21, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Was steht hier? Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Also wenn du dieses Gebot liest, du sollst nicht töten, da geht es nicht nur darum, dass du einen Menschen einfach tötest oder so, ja, sondern die Zunge kann auch töten. Und dann hätte Jesus sagen können, der kannte das Leben als Gottes Sohn und Gott von diesem reichen Jüngling, pass mal auf, da und da und da, ja, hat deine Zunge Dinge weitergegeben. Das war aber gar nicht so, wie es hier gefordert wird in dem Gebot, du sollst nicht töten. Dann dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Dazu lese ich Matthäus 5, 28. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und ich glaube, dann wäre dieser reiche Jüngling ins Rotieren gekommen, wenn Jesus das weitergegeben hätte und wäre mal so in die Diskussion eingestiegen. Dann heißt es, du sollst Vater und Mutter ehren. Und wir Menschen, wir sind nun mal so, dass wir schon als Zwei-, Dreijährige in eine Trotzphase gehen, unseren Willen erkennen und dementsprechend agieren gegen den Willen der Eltern. Dann ist die Pubertät und du wirst Jugendlicher und du kommst dann her und du rebellierst und du sagst hier, ihr habt doch keine Ahnung, ihr Eltern, ja, lasst mich in Ruhe, ja, also ich weiß genau, was für mich gut ist und ich gehe meinen Weg. Das nennt man einfach so Persönlichkeitsentwicklung, ja, und dass du baust deine Identität auf und das gehört zum Menschsein, aber da rebellierst du gegen die Eltern, ja, und da ist nichts mit Ehren. Da gibt es Situationen, die sind ganz, ganz böse und dieser reiche Jüngling war ein Mensch und bei dem war das auch so. Aber er dachte, ich bin doch lieb, ich krieg das doch mit meiner Leistung hin und ich habe doch nichts Böses getan. Er hat schon auch Dinge, die ich jetzt gerade benannt habe, mit Sicherheit auch in seinem Fleisch getan. Nur er schaut da nicht so hin, er schaut auf seine Leistung und sagt, ach, ich sehe mich als gut. Und ich habe diese Dinge von Jugend an gehalten. Jesus geht nicht, wie ich das jetzt tue, ja, und konfrontiert diesen Jüngling, sondern wie geht Jesus damit um? Ich lese Matthäus 10, Abvers 20. Er aber sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Und obwohl Jesus diesen Jüngling kannte, diesen Reichen, und der reiche Jüngling eine falsche Einschätzung hatte von seinem Leben, und er dachte, er wäre doch so gut. Und er hat aus eigener Kraft ist er den Weg gegangen und er wollte doch immer die Gebote halten und er sieht sich doch nicht so als den Schlechten, sondern er ist der Gute. Und Jesus weiß, da ist eine falsche Wahrnehmung. Wenn man ins Detail geht, ja, dann könnte Jesus ihm das aufzeigen. Und Jesus diskutiert nicht mit ihm, sondern er blickt ihn an und gewann ihn lieb. Jesus Christus. Egal, wenn du noch so eine Fehleinschätzung von dir hast. Oder aber, wenn du und bist wirklich einer, der viel sündigt. Jesus, schau dich liebevoll jetzt an. Lässt dich so stehen, wie du bist. Und stell dann die Gottesfrage. Ich nenne das, was jetzt kommt, die Gottesfrage. Bist du bereit, mir alles zu geben? Und hier geht es nicht darum, wenn Jesus jetzt herkommt und sagt, pass auf, verkauf alles, was du hast, eines fehlt dir. Verkauf alles, gib's den Armen, folge mir nach und du bekommst deinen Schatz im Himmel. Da geht es um die Gottesfrage, was ist dein Gott? Ist es der lebendige Gott im Himmel oder ist es das Mammon, dein Geld, dein Besitz? Was ist es? Und das fragt Gott dich und mich. Was ist es? Wo ist dein Herz? Darf Jesus Christus mit deinem Leben tun und lassen, was er will? Bist du bereit, alles hinzugeben, zu sagen, mach mit meinem Leben, was du willst? Ich folge dir nach, Herr Jesus. Oder sagst du, nee, also was hier mit meinem Geld und so, ja, das darf Jesus mir nicht nehmen. Das geht gar nicht. Oder deine Karriere, dass es noch nicht mal um das Geld geht, sondern deine Karriere und du arbeitest 16 Stunden am Tag und du lebst dafür und dadurch gerät aber Jesus aus deinem Blickfeld und du gehst in die Kirche, in die Gemeinde. Aber im Alltag hast du einfach keine Zeit, ja, und er kann so nicht die Nummer 1 sein, aber du sagst, nee, also ich kann mich da nicht verändern, das geht nicht, da muss Jesus schon sich arrangieren, dass ich nicht so viel Zeit habe, das muss er doch verstehen. Nein, das versteht er nicht, das versteht Jesus nicht, weil Jesus sagt, ich will doch durch dich und in dir leben, du sollst doch aus meiner Kraft und meiner Stärke leben. Du sollst aus meiner Geborgenheit heraus durch dieses Leben gehen. Er ist doch für dich, indem er sagt, gib mir doch alles. Ich habe doch alles für dich getan und bin für dich gestorben. Und mir ist jetzt gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich habe einen Absolutheitsanspruch, sagt Jesus. Und da musst du dich entscheiden, was du willst. Reicher Jüngling. Und der reiche Jüngling ging traurig weg. Und wisst ihr, es ging nicht darum, dass Jesus ihm das Geld und den Reichtum nicht gönnt. Und das kann ich euch beweisen. Ich kann euch das beweisen aufgrund der Bibel, dass es Jesus nicht darum geht, dass er ihm das Geld nicht gönnt. Wisst ihr, Wenn jetzt der reiche Jüngling mal angenommen und hätte gesagt, weißt du was, ich gebe alles ab und ich folge dir nach, dann hätte Jesus zum Beispiel sagen können, weißt du was, jetzt hast du alles abgegeben und jetzt erstatte ich dir vierfältig, ja? Ich werde dir das Vierfache geben, weil du treu bist, weil ich die Nummer 1 bin und ich gönne dir das, ich gebe dir das jetzt, kriegst jetzt hier viermal so viel, wie du hattest, ja, ist das. Wir kennen doch den Weg von Jesus nicht. Aber wir sollen ihm einfach vertrauen zu 100% und nicht zu 90. Und ich beweise euch das, dass es hier Jesus nicht um das Geld ging. Und zwar hatte Jesus auch eine andere Begegnung, nämlich mit dem Zöllner Zachäus. Und der Zöllner Zachäus, die Zöllner, das war Mafia. Also heute, ne, so, kannst du das vergleichen mit Mafia. Die haben gelingt ohne Ende, die haben in die eigene Tasche gearbeitet, die waren korrupt bis zum Abwinken, ja. Und dieser kleine Zachäus, steht in der Bibel, er war klein, geht auf also einen Maulbeerbaum, um Jesus zu sehen. Und Jesus kommt und er hat von dem Jesus gehört. Sonst hätte er, ne, nicht so engagiert da oben auf dem Baum gesessen und hätte sich daran angeguckt, dass Jesus jetzt kommt. Und dann geht Jesus in seine Richtung, steht er vor dem Baum, schaut hoch zu Zachäus und sagt, Zachäus, komm runter, ich will heute in dein Haus einkehren. Und jetzt passt mal auf, wie Zachäus damit umgeht. Er ist auch reich. Zachäus war total reich. Und jetzt schaut mal, wie er damit umgeht. Lukas 19, Abvers 8. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Hörst du das? Die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Das sagt Zachäus von sich aus. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also dieser Zachäus kommt her und sagt nicht, weißt du was, ich verkaufe alles, ja, ich will nichts mehr haben und ich folge dir nach. Sondern Jesus ging nicht drauf ein, indem er sagte, hier, pass auf, also ich will das so haben wie bei dem reichen Jüngling, ja, du sollst ja alles verkaufen, alles weg und dann folge mir nach und dann hast du einen Schatz im Himmel. Sondern der Unterschied zwischen dem reichen Jüngling und Zachäus war, Zachäus hat in diesem Moment hier, in der Begegnung mit Jesus, ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen. Und er freute sich und sagte, weißt du was, ja, mein Geld, ja, hier, komm her, Hälfte meines Vermögens, und das war richtig viel, was die Zöllner an Geld hatten, ja. Und wenn ich da und habe so eine linke Tour gestartet, ja, da erstatte ich vierfach. Und Jesus geht es nicht darum, was er jetzt letztendlich da alles abgibt, sondern Jesus erkennt, ich bin voll und ganz in seinem Herzen und er hat jetzt ein neues Herz, er hat einen neuen Geist und jetzt regiert Jesus sein Leben und da ist Freude in der Familie, da ist Freude bei Zachäus, ja, und dieser Mann hier, dieser reiche, junge Mann, geht traurig weg. Keine Freude. Warum? Er hat doch alles. Warum geht er nicht freudig weg und sagt, ach Jesus, weißt du was, das war aber jetzt mal ein Witz, ja, ich soll alles abgeben und so, nö, also hör auf, ja, ich führe mein tolles Leben, ja, und würde locker weggehen und sagen, ey, jetzt machen wir erstmal Flasche Shampoos auf, Jungs, ja, ihr, die ihr da mitgegangen seid, ja, und dann feiern wir erstmal. War eine komische Begegnung hier mit dem Jesus, aber egal, ja, jetzt geht's wieder weiter. Nee, er geht traurig weg, weil er weiß, es fehlt ihm doch etwas. Wisst ihr, was meine Angst ist? Dass du diese Predigt hörst und du weißt, bei dieser Gottesfrage, da gibt es noch Sünden im Leben, da gibt es noch Dinge in deinem Leben, Auch was Karriere betrifft. Wenn es Sport ist, es gibt den Fußballgott. Ich habe Menschen kennengelernt, ja. Du kannst mit denen über nichts anderes reden und die sind alle 14 Tage im Stadion und die leben für den Fußball. Und das ist die Nummer eins und nicht Gott. Und so könnte ich euch viele Beispiele bringen, ja, was alles ein Gott für einen Menschen sein kann. Und Jesus kommt dann irgendwann. Und meine Befürchtung ist, und das wird mir so leid tun, wenn du und hörst diese Predigt und schaltest aus und gehst traurig weg und denkst, ja, ich habe da eben noch hier das eine oder andere, das ist eher mein Gott. Und da hab ich mehr an Investition, nicht nur finanziell, sondern auch an Zeit, ja. Und ja, da kann ich sagen, Jesus müsste eigentlich ja noch viel mehr Zeit in meinem Leben haben. Und dann kommt so, ne? Also ich müsste ja, und wenn ich, und du gehst weg und kommst immer wieder mit diesen Kompromissen an, das hat fatale Auswirkungen, weil Jesus Christus möchte, 100%, nicht 99. Und nur so kriegst du die Freude, nur so bist du glücklich, nur so kannst du durchs Leben gehen und sagen, ey, ich habe die Fülle. Und wie steht es in der Bibel? Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn. Dass du und lebst mit ihm. Und er ist die Nummer eins. Und da gehst du keine Kompromisse ein, weil es einfach dir gut tut, weil Jesus dich liebt ohne Ende, weil er immer bei dir ist, weil er und will nur das Gute für dich. Und du gehst in Krisen und du gehst gestärkt daraus hervor, nicht aus eigener Kraft, sondern durch Jesus Christus. Und wenn du und kommst her und sagst, zu 80%, ja, Jesus, aber zu 100% mein Geld. Da will ich euch abschließend noch ein Beispiel geben, was mich total schockiert hat und was so passt. Wisst ihr, der Heilige Geist führt. Wenn du hast knapp 30 Jahre eine Psychotherapiepraxis und bist seit 20 Jahren Evangelist, hast du mit so vielen Menschen zu tun, so viele Gespräche. Und als ich an diese Dinge kam, gedanklich, und ich mich damit beschäftigt hatte, da kam mir eine Begebenheit, die zeigt der Heilige Geist mir. Und da möchte ich bezeugen, ihr Lieben, er führt, er ist da. Es ist eine Liebesbeziehung, es ist keine Religion, dass ich irgendwie und muss irgendwie sehen, ja, wie komme ich denn in den Himmel und ich muss die Gebote halten und wie auch immer. Sondern es ist Liebesbeziehung. Und Jesus spricht, der Heilige Geist spricht und zeigt Dinge und führt die Predigt, ja. Und dann kam mir ein Gespräch in Gedanken und da wusste ich, boah, das ist jetzt wieder vom Heiligen Geist geführt, ja, zu dieser Thematik. Da kam, ich kannte eine Frau, die auch immer wieder in die Arche kam. Und diese Frau sagt, ja, ach wie schön, ne, dass wir alle irgendwie Christen sind und wir gehen hier zusammen den Weg. Und ich habe ihr echt abgenommen, ja, sie meint es ehrlich, ja, wir haben zusammen gebetet. Sie sagt, Männer, lass uns beten und so. Und dann kam irgendwann der Satz, dass sie sagte, weil sie reich war, ja. Ihr Mann sehr erfolgreich, ja, und die hatten auch Haus mit Schwimmbad, mehrere Autos, hochwertige Autos. Und dann sagte sie mal zu mir: Weißt du, also, wenn Gott mir mein Haus nehmen würde, dann wäre Schluss. Also, das wird gar nicht gehen. Das würde ich nicht hinkriegen. Wenige Jahre später, ich hatte dann irgendwann keinen Kontakt mehr zu ihr und ihrem Mann. Wenige Jahre später rief der Mann mich an und erzählte, dass seine Frau massive psychische Probleme hat und sie jetzt in ein, ich weiß nicht, in ein chinesisches Zentrum gehen wollte oder schon da war, um sich dort Hilfe zu holen. Weißt du, wie wichtig es ist, Jesus Christus zu 100% zu vertrauen? Wenn du es nicht tust, hat es in Notsituationen Riesenkonsequenzen. Wenn du herkommst und schränkst ein, ja, und dann betet sie und es kommt nicht so, wie sie es möchte, indem sie dann trotzdem ihre Probleme hat, ja, und sie sich psychisch nicht so stabilisiert, wie sie sich das vorstellt. Und dann kommt sie irgendwann her und sagt, ach, weißt du was, mit Jesus ist ja ganz schön und gut, aber er hilft offensichtlich nicht. Und jetzt hole ich mir mal Hilfe in der Esoterik. Und jetzt gehe ich mal in dieses chinesische Zentrum und dann machen wir mal Yin und Yang und. Verstehst du, welche Auswirkungen das hat in Notsituationen und warum Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich und du sollst nur mir vertrauen und ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt, das verspreche ich dir, auch wenn du den Eindruck hast, es wird gesundheitlich nicht besser vom körperlichen her oder vom psychischen her oder von deinen Süchten her und was auch immer. Bleib an mir dran und ich bin treu, auch wenn du untreu bist. Ich bin treu und halte an mir fest. Und das ist mein Appell aufgrund dessen, was wir uns jetzt heute hier ansehen. Das ist die Wahrheit, ihr Lieben. Und deshalb kommt Jesus her und sagt zu dem reichen Jüngling, du musst dich jetzt entscheiden. Willst du weiter aus eigener Kraft mit deinem menschlichen Herz Gott nachfolgen oder willst du jetzt wirklich sagen, ich gebe mein Leben Gott hin und er soll mich führen und wenn ich alles verkaufe und folge dir nach, Jesus, dann werde ich innerlich die Fülle haben, die Geborgenheit und dann habe ich halt kein Geld mehr, ist doch egal, ja, aber ich weiß, Jesus, du kümmerst dich. Und du schenkst mir einen Frieden und eine Freude, die kein Mensch, kein Geld, keine Esoterik, niemand in der Welt geben kann. Kein Mensch, sondern nur Gott alleine. Niemand ist gut, außer Gott. Und das wünsche ich dir, dass du kompromisslos Jesus Christus nachfolgst. Und sagst, mach mit meinem Leben, was du willst, weil du liebst mich, du bist gestorben für mich, was kein Mensch für mich tun würde. Und in dir habe ich alles, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Ach, ihr Lieben, was bin ich so dankbar, dass wir Gottes Wort haben. Und solch einen liebenden Jesus, zu dem ich kommen darf, der Realität ist, keine Fantasie. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Und für diese Klarheit der Bibel bin ich so dankbar. Ich bete um den Segen unseres Herrn. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gib und erhalte uns seinen tiefen Frieden. Und ich bete, dass du in dem Frieden Gottes lebst, indem du ihn zu 100% annimmst und er dir ein neues Herz, einen neuen Geist schenken darf und du mit ihm, geführt durch ihn, durch dieses Leben gehst und er ist bei dir bis in alle Ewigkeit. Gibt es etwas Größeres? Nein, das ist eine unfassbar schöne Botschaft und ich wünsche dir von Herzen, dass du da die klare Entscheidung triffst, ohne Kompromisse Jesus nachfolgst. Alles Liebe, euer Männer.